Drückst auf den Knopf.
Dieter, mein Freund, wie geht es dir?
Mir geht's wunderbar.
Wettertechnisch oder allgemein?
Insgesamt. Also es war beim Warmen war's gut. Und jetzt mit dem Wasser und so war es auch gut. Das Gemischte ist auch gut. Also es ist alles immer gut. Weil es ist ja die reine Natur.
Die reine Natur, das ist das Allerwichtigste. Ja. Naja, lass uns mal einen kleinen Gang durch die Weltgeschichte machen. Uns lag ja nahe, jetzt am Wochenende hier in Erfurt, der AfD-Parteitag. Es ist offensichtlich, der Angriff auf die AfD hat nicht geklappt, was gestellt war durch die Demonstranten. Sie haben sie nicht verhindert, den Parteitag.
Ja,
sie haben es nicht geschafft.
Sie haben sich ein bisschen blamiert. Sie haben viele Leute zusammengebracht. Polizei sagt 30.000, vielleicht war es so viel. Die Veranstalter sagen 50.000. Ist eigentlich, die Zahlen ist also nicht bedeutend. Aber wichtig war, sie haben um 7:30 angefangen und da waren schon über 80% der Delegierten waren schon in der Halle. Die haben sich darauf eingestellt und da war die ganze Kleberei auf den Gleisen der Straßenbahn und so weiter. Die hatten ja unheimlich viele Veranstaltungen gemacht. Und es ist aber insgesamt friedlich geblieben.
Also das außer, ist das Wichtigste, denke ich.
Außer, dass sie im Grunde genommen die Hauptveranstalter da, dieses Gremium, hat dann so ein bisschen angeblich rechtslastige Journalisten, haben sie niedergerissen, haben wohl offensichtlich auch mit denen getreten und dem einen sogar gegen den Kopf getreten und so weiter. Und so gesagt, Faschisten sollen hier nicht berichten und so weiter. Und dann haben sie ja insgesamt immer nur noch für die AfD, haben diese Demonstranten, Großteile wenigstens von denen, haben ja nur noch den Begriff Faschisten für die. Ne? Und es ist ja natürlich interessant, dass ein Großteil der Leute, die AfD-Mitglieder sind, wie auch die Wähler, das sind meistens Leute, die früher bei der CDU gelandet sind. Und das ist ja eine Anmaßung, die jetzt pauschal als Faschisten zu machen. Und dann wissen die noch nicht mal vom Faschismusbegriff, wissen die noch nicht mal was.
Also was hier einfach mal fehlt, ist eine inhaltliche, substanzielle Auseinandersetzung zu jedem einzelnen Teilbereich, Migration, Wirtschaft, Außenpolitik, Innenpolitik, Sozialverkehr, einfach die Probleme, die die Leute bewegen in dem Land. Und dazu muss eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden. Und die findet nicht statt. Es wird nur mit allgemeinen Vokabeln.
Du hast ja recht, aber warum? Die Auseinandersetzung findet ja jeden Tag statt im Parlament. Wenn die AfD was sagt und so, dann sind die alle dagegen. Ne, das sagen mit denen auf keinen Fall. Aber das Wesentliche ist ja, wir haben doch so eine Bewegung wie jetzt auch da in Erfurt. Da kommen dann irgendwelche tausende von Leuten zusammen. Und was wollen die? Die wollen die AfD verbieten. Das ist ja der Kern. Aber interessanterweise fragen die sich, die AfD verbieten wollen, fragen sich nicht, warum die AfD so stark wird. Der Höcke sagt, der Höcke sagt, die Brandmauer hat uns groß gemacht. Und ich habe gesagt, als ich da, als diese Großdemonstration wegen diesem Fake da mit dem Wannsee-Konferenz mit dem Zeug, ne? Die Frau war übrigens vor kurzem in Apolda bei einer Veranstaltung und hat die haben sie wirtschaftlich auch zum Teil ruiniert jetzt. Und das alles, was da kolportiert worden ist, hat alles gar nicht stattgefunden. Aber da ist man auf die Straße gegangen, angeblich 1 Million. Und ich kam doch damals aus Russland zurück und dachte, was ist das denn? Die demonstrieren, dass die AfD verboten werden soll, statt auf die Straße zu gehen und für eine bessere Politik. Denn das ist doch nun offensichtlich, dass fast alle Leute sind doch irgendwie angepisst von der Politik und haben die Nase voll und glauben auch nicht mehr, dass es in ihrem Interesse sich was verändert.
Ja, du siehst ja, ich meine, guck dir den Klingbeil an mit seinem Auftritt gestern im Fernsehen. Die jubeln sich da hoch, diese gigantische Reform, die sie gemacht haben.
Das ist ein Reformchen, wie ein Backförmchen, wie in einem Sandkissen.
Wir haben doch ganz andere Probleme und wir müssten das viel radikaler und grundsätzlicher angehen. Das fängt über die Steuer an, unsere Verkehrspolitik, Schulpolitik, alles nur Reformchen. Am Ende, was sie als Steuersenkung verkünden,
ist eine Steuererhöhung, denn die Rentenbeiträge sollen ja wieder stützen. Um 2% steigen durch die kapitalgedeckte Rente.
Alles völlig klar, das ist eine Lüge. Sie erzählen den Leuten, 600 Euro kriegen die mehr und dann sind die Beiträge für die Arbeitgeberbeiträge werden erhöht und dann wird noch Steuern erhöht und dann ist nachher nichts mehr davon da. Das ist alles.
Die Plastiksteuer haben sie jetzt eingeführt.
Das ist alles sinnlos. Also die kriegen das nicht hin. Die Weidel hat ja gesagt, sie rechnet damit, dass wahrscheinlich noch 27 oder 28 gibt es Neuwahlen. Weil die glaubt, hat sie auch ganz offen erklärt, die glaubt nicht daran, dass diese Regierung durchhält. Und ich glaube das auch nicht. Ich glaube nicht, dass diese Regierung durchhält mit dem, was die da als Reform verkaufen. Und du musst ja überlegen.
Die Wirtschaft wollt ja auch.
Ja, die ist ja alles fertig. Jeden Tag Insolvenzen ohne Ende, das hört ja gar nicht mehr auf. Das berichten ja alle inzwischen schon. Das ist ja extrem. Porsche, VW ist, glaube ich, jetzt bei 140.000, die sie entlassen wollen. Und Porsche hat jetzt nochmal nachgelegt, 4.000 mehr und so weiter. Da kannst du nur sagen, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Und dann, obwohl die Automobilindustrie eins weiß, dass wenn die mit den Chinesen nicht zusammenkommen, dann sind sie erledigt. Dann sind sie wirklich erledigt. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die BYD, diese Elektroautofirma
in BYD,
ja, BYD, ja. Die bauen jetzt eine Autofabrik,
in Ungarn.
Die ist so groß wie San Francisco oder
ach,
so.
In China,
der Fläche, ja. Die haben vor, Ziel ist, in einigen Jahren jede Sekunde ein Auto aus der Fabrik raus. Da ist VW, diese Wolfsburg ist im Grunde ein Spielplatz gegen das, was sie haben. Das wird die größte Fabrik der Welt.
Die Chinesen haben jetzt schon Kapazitäten für Elektroautos von 45 Millionen Stück im Jahr.
Ja, ja, und das Interessante, ich habe auch jetzt gelesen, dass das bei den Chinesen, wenn du so ein Diesel oder irgend sowas haben willst, dann musst du erst einmal, ohne dass du was davon hast, musst du schon mal 10.000 Euro hinlegen, dass du das Auto überhaupt anmelden darfst. Und dann musst du Jahre warten, dass du eins kriegst. Also, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Elektroauto kriegst, kriegst du sofort. Und du kriegst auch so, es gibt gar keine anderen Mopeds mehr. Es gibt nur noch Elektromopeds da in China. Die sind total auf dem Trip. Und interessanterweise haben die hier nicht verstanden, was sich dort wirklich getan hat. Die haben verstanden, dass sie 2060 wollen
klimaneutral
sein. Und das schaffen die auch.
Nur konsequent, weil sie den Plangedanken, der ja nur hier in diesem Land verteufelt ist, bis sonst wohin. Das geht nur mit strategischer Überlegung und Zwischenzielen und drum und dran. Und heute kamen Nachrichten, de facto ist die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gescheitert. Die Unternehmen steichen aus. Das, was man sich vorgestellt hat, ist überhaupt gar nicht machbar. Es war wieder eine Parolennummer.
Aber
das Anliegen war, aber ohne einen Blick auf die wirtschaftlichen Realitäten, dass wir das gar nicht erzeugen können, diese
Länder. Ja, aber du musst ja sehen, die haben ja schon in einigen Städten angefangen, das Gasnetz zu
zerstören. Ja, das werden sie jetzt mal schleunigst lassen, nehme ich an.
Ja, aber das ist eine Parallele. Das ist zum Beispiel bei den Chinesen auch. Die haben nach wie vor Kohle, ja. die haben Kernenergie, die haben alles Mögliche.
Wind.
Die machen mehrere Sachen. Da war ich ja in China und habe mir das angeguckt. Da war ich sogar der einzige Deutsche, der auf der Konferenz war, sonst fährt er gar keiner mehr hin. Komischerweise, es ging ja um die Seidenstraße. Die haben es wirklich drauf. Also die machen Windenergie ohne Ende, die machen Solarenergie ohne Ende, die machen Windenergie ohne Ende. Die haben diese Speicherkapazitäten ohne Ende. Also die produzieren und produzieren und produzieren und wissen genau, wo es hingeht. Weil die wollen letztendlich auch eine gute Luft, die wollen auch im Grunde nachhaltig operieren. Leben. Und dann, das schaffen die auch.
Da hier in Thüringen drohte jetzt die nächste Auseinandersetzung. Jetzt haben sie festgestellt, wir brauchen hier Pumpspeicherkraftwerke, wo die DDR so eigentlich fortschrittlich war. Und jetzt wollen sie ein neues im Schiefergebirge, das heißt hinten im östlichen Thüringer Wald, das nächste Pumpspeicherkraftwerk angehen. Leistung 500 MW wegen Spitzenbelastung. Da brauchen dringend Pumpspeicherkraftwerke.
Ja.
Nur mal sehen, wie lange das durch das Bundesverwaltungsgericht verzögert wird, weil Umweltverbände klagen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir so weiter arbeiten.
Nee, aber du kannst nur sagen, dass Thüringen ja fortschrittlich ist.
Wir sind fortschrittlich.
Also wir haben das zweitgrößte Pumpspeichersystem. Der Schluchsee ist noch größer und dann kommt sofort hier das Thüringer Meer. Und das war ja schon hier unter Zeiss. Zeiss hat das entwickelt.
Ich bleibe auch Salzburg.
Ja, die wollten Energie für ihre Industrie. Und da haben die damals schon dieses ganze System
entwickelt. Die sind ja relativ wartungsarm, diese Pumpspeicher.
Das ist einfach genial, ist relativ einfach.
Und sehr umweltfreundlich.
Ja, wenn du Überschüsse hast bei dem Wind oder sonst was, ist ja genau das. Dann pumpst du es hoch und wenn du was brauchst, dann lässt es wieder runterlaufen. Also das ist, und deswegen muss man da, das sind auch Eingriffe in die Natur, aber das ist auf jeden Fall, was die Speicherung angeht, eine sehr elegante und gute Sache, weil das Wasser wird ja immer nur rauf und runter gepumpt.
Ja. Naja, gut, dann müssen wir überraschen lassen. Weil wir gerade vom Wasser reden, du hast ja mitgekriegt, das Gebäude ist jetzt groß, Berlin sitzt bald auf dem Trocknen, weil die Spree austrocknet. Das heißt, 100 Jahre Bergbau gehen zu Ende. Das überschüssige Grubenwasser wird in die Spree gepumpt. Die Spree hatte einen unnatürlichen Wasserstand, muss man so zu sagen. Das wird jetzt dem Ende nachgehen. Jetzt wollen sie von der Elbe Wasser anzapfen, für und wieder. Na, mal sehen, wie das Problem gelöst werden soll.
Naja gut, das Erste ist, das wollen Sie übrigens, da sind wir auch ein bisschen betroffen, wahrscheinlich Bad Schandau. In Bad Schandau soll die Elbe abgezapft werden
und dann
wollen sie 40 Kilometer Tunnel da bohren, um das dann dort einzuspeisen.
Da gibt es
unterschiedliche Auffassungen. Da gibt es einerseits, der Bund sagt, die Leute, die sich da auch auskennen, sagen, nee, also das hilft jetzt gar nichts, wenn wir jetzt technisch wieder das Problem versuchen hinzukriegen. Wir müssen wieder zu einem Ausgleich mit der Natur kommen. Das heißt zum Beispiel, vorher hat man ja auch Flächen dann trockengelegt. Man hat die Versickerungsmöglichkeiten des Regenwassers reduziert. Man hat die Flüsse begradigt und so weiter. Das ist eher auch noch ein ganz komplexes Programm. Man kann sich das überlegen, dass man das noch ein bisschen erhalten will, weil sonst ist nämlich der Spreewald im Eimer. Der ist dann trocken und dann ist der ganze Tourismus da im Spreewald auch im Eimer. Dann können sie höchstens da mit Esel rumreiten und in den Flussbetten oder so oder weiß ich was da.
Im Sommer wird die Spree trocken.
Ja, das ist klar. Das ist die Frage, dass viel komplexer darüber nachgedacht wird, wie wir immer mehr Versickerungsmöglichkeiten fürs Regenwasser halt. Das Wasser, was da ist, muss gehalten werden. Es geht zu schnell weg.
Weg, fließt zu schnell ab.
In der Landwirtschaft wird das auch weil viele, viele Flächen, die entwässert werden und dann geht das alles ins Meer. Und da musst du dir überlegen, will ich das überhaupt oder muss ich das nicht im Grunde genommen stoppen und muss ich das großflächig verteilen, muss ich möglicherweise Überflutungsmöglichkeiten schaffen, damit Wasser langsamer einsickern kann und dass das Grundwasser dann entsprechend ist. Es wird aber nie wieder so werden, wie das mal vor dem der Bergbaugeschichte da mit der Spree ist.
Ja, Thüringen ist ja auch neben Brandenburg, dass die beiden Flächen im Osten, die potenziell von Trockenheit bedroht sind, Erfurter Becken und Nordbrandenburg, also geografisch bedingt. Und mit der Veränderung der klimatischen Bedingungen, denke ich, wird das hier ein massives Problem geht. Mit der Wasserversorgung.
Gut, das wird bedeuten letztendlich, dass man im Grunde erstmal im großen Stil über die Frage Wasser versickern lassen, nicht wegfließen lassen. Das musst du dir insgesamt überlegen. Und dann musst du damit auch leben. Ich meine, das, was wir hier haben, sind noch kleine Probleme gegenüber Spanien und gegenüber Italien. Da springt möglicherweise die Wüste bald rüber und die kriegen es nicht mehr in den Griff. Und wir haben in Spanien haben wir die Versalzung auch der
Meeresgebiete.
Und wenn wir jetzt hier anfangen würden, da so tief zu bohren, weil wir jetzt mehr Wasser brauchen, weil Wasser wird ja immer mehr gebraucht statt weniger. Ne? Die saugen es ja überall raus. Und wenn du die Schichten, wo die Salzwasser im Dings, wenn du die durchstößt, dann sind wir und dann müssen wir entsalzen.
Naja, ich meine auch diese ungeregelte Entnahme von Wasser durch die Getränkeindustrie, das ist ja ein Riesenskandal. Manchmal zahlen die gar nichts für die Wasserentnahme. Ne? Die haben dann eine Profitrate von 3000%. Ne? Das geht aber auch nicht so weiter. Es fehlt ein nationales Wasserkonzept eigentlich für Deutschland.
Ja, ich meine, du hast das in Norwegen, haben die zum Beispiel in den größeren Sozialwohnungssiedlungen, diesen Blöcken und diesen Sachen, da haben die unten in den Kellerbereichen haben die Aufbereitungsanlagen für Abwasser gemacht. Mhm. Auch das ist ja natürlich eine Möglichkeit. Du kannst ja das reinigen, das einigermaßen auf ein Niveau bringen und dann wieder versickern lassen. Und das wird dann durch die Gesteinsgeschichten und so weiter,
läuft's ab.
Wird das dann wieder gereinigt durch die Filter in der Erde. Und dann kannst du davon ausgehen, dass ein Großteil davon auch wieder Trinkwasser wird.
Ja, ja gut, kommen wir mal zum Äußeren. Was denkst du, was in Ankara uns erwarten wird, NATO-Gipfel?
Ach, das ist ja jetzt schon klar, haben wir gesagt, 140 Milliarden kriegen die Ukraine für den Krieg gegen Russland. Das ist ja schon offensichtlich durchgestellt und der Hauptakteur ist Herr Merz, der ist dafür und Pistorius und so weiter. Und der Pistorius hat auch schon gesagt, also den Löwenanteil für diese Milliarden werden von Deutschland kommen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, der Klingbeil kriegt seinen Haushalt nicht drin, der nimmt Schulden auf ohne Ende.
Massiv.
Und die Milliarden, die in die Ukraine gehen sollen, die sind noch gar nicht im Haushalt drin. Da fragst du dich, woher sollen die denn kommen? Und da kann ich dir nur sagen, die kommen aus den Sozialbeiträgen der Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung.
Ja, es gibt einfach.
Und dann Renten und alle werden besteuert und werden reduziert. Da soll das herkommen. Und zwar, der Spiegel schrieb ja, unser Krieg mit Russland. Ja, was für einen Krieg haben wir denn mit Russland? Wenn ich mir überlege, dass der Putin 2001, da haben wir schon oft drüber geredet, steht da im Bundestag und redet. Und dann habe ich jetzt heute gerade ein Foto gesehen, so fotografiert, Putin am Rednerpult. Und dahinter, wer ist dahinter? Fischer, der mit der Albright, im Grunde genommen damals den Krieg in Jugoslawien und das eingesehen hat. Und die Albright sagt, diese schönen Rohstoffe, die Russland hat, die können wir doch den Russen nicht alleine lassen. Also das Konzept setzt sich seit 20 Jahren, setzt sich das ganz stringent
durch. Ja, du siehst eben, zur Verhandlung gibt es keine Alternative. Wir ruinieren uns wirtschaftlich mit diesen ganzen, wir überdehnen uns komplett. Ja,
wir brauchen das Geld für unsere Infrastruktur, für unsere Brücken, für unsere Eisenbahn.
2030 zahlen wir 80 Milliarden Euro Schuldendienst. Das ist ein Viertel des Bundeshaushalts, ein Fünftel des Bundeshaushalts geht für Schuldendienst drauf.
Mich hat
mit das ist verlorenes Geld.
Letztens einer gefragt, ich sagte, warum machen die denn das da, diese Politiker in Berlin? Ne? Und dann sagen die, sind das solche Trottel? Und ich habe gesagt, ja, das ist eine Trottelpolitik. Das ist was für Leute, die keine Ahnung haben.
Es führt zum Schlachten des Sozialstaates, wenn das so weitergeht. Und es geht ja jetzt los. Das sind die ersten Bemühungen. Und du aber kannst ja gucken, wo du willst. Diese Unaufrichtigkeit gegenüber der Bevölkerung, gut, die sagen, wir müssen das machen, aber wenn es so weit ins Detail geht, wird sich totgeschwiegen.
Aber eins kann ich sagen, wenn es so weitergeht, das Geld entscheidet, die Leute werden gehen auf die Barrikade, wenn denen jetzt wirklich ans Leder gehst. Aber interessanterweise, der Trump hat doch jetzt da auf dem Jubeltag der 250 Jahre, hat er vor dem Kommunismus gewarnt. Und? Ja, so, aber der meint nicht irgendwie China, nee, sondern der meint die Demokraten. Der sagt, das sind die reinen Kommunisten. Und da kannst du nur sagen, ja, sag mal, die New York Times hat geschrieben, was ist denn das hier? Sind wir im Kalten Krieg wieder oder so? Der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Aber das Allerschärfste fand ich ja jetzt, dass einer der besten Spieler der Amerikaner,
ja, Gnadenerlass.
Ja, das ist doch
ehrlich.
Da ruft der
Trump an Infantino.
Der Infantino, der sagt, ja, okay, dann darf er weiterspielen. Da musst du dir mal vorstellen, daran kann man ungefähr sehen, was für ein Hype das ist bei dem Trump. Der sagt, wenn ich da anrufe, dann macht er das.
Auch.
Und dann macht er es auch.
Ja, die Fußballfans haben gesagt, eine rote Linie ist überschritten. Ich stehe auf der These, dass die WM geeignet ist, dem Fußball weltweit massiven Schaden zuzufügen. Massiv.
Ja, du musst dir erst mal vorstellen, in Amerika findet das statt, obwohl da überhaupt gar keine Begeisterung für Fußball ist.
Das soll angeblich jetzt kommen.
Ja gut, kann ja sein. Denn China hat es auch versucht, Fußball zu machen, ist auch nichts draus geworden im Augenblick. Also es ist noch alles sehr, sehr rudimentär. Aber das Wesentliche ist ja nur ein großes Geschäft. Das ja. ist ja wirklich nur ein großes Geschäft. Und das ist im Grunde genommen etwas wie, das ist aber, wenn ich jetzt sehe, dass die deutsche Nationalmannschaft so schnell
sang- und Abgänge klanglos.
Gemacht hat. Und das, was der Merz auch machen sollte,
ist
der Bundestrainer abgedankt. Ich denke, man sagt ja immer, dass der Zustand der deutschen Nationalmannschaft etwas über den Zustand der Gesellschaft sagt.
Mangelnder Leistungswillen, keine gemeinschaftliche Anstrengung, führerlos.
Ja.
Fehlbesetzung.
Ja.
Man kann mal nicht gucken, was man will. Ne?
Ja, und man muss jetzt sagen, macht's genauso. Rücktritte, bitte. Und jetzt bald.
Der DFB damit kann sich nicht leisten, Monate oder Jahre lang was zu diskutieren. Die müssen gleich handeln.
Das ist offensichtlich. Also das ist wirklich, habe ich nur geschmunzelt. Habe ich gedacht, siehste, dieses Bild, dass der deutsche Fußball das Spiegelbild der deutschen Gesellschaft ist und der Zustand der Nationalmannschaft im Grunde auch eine Zustandsbeschreibung der Verhältnisse in der Gesellschaft. Das ist da. Und du siehst ja auch die, das ist doch alles irgendwie krank da mit diesen Gehältern und was der Teufel ist. Und wenn sie jetzt den, wie heißt er, der jetzt Klopp ja im Gespräch ist, der muss jetzt auch noch abgelöst werden. Das hat es auch noch nie gegeben.
Die müssen, der hat ja noch einen Beratervertrag.
Bis 2029.
Mit wem hat er einen Beratervertrag?
Bei Red Bull.
Red Bull,
Müssen sie Red Bull jetzt Millionen. Ja, du musst dir vorstellen.
Doppelt.
Das ist ja nur pervers.
Die müssen den alten abfinden, den alten Trainer.
Den, ja, da gibt es auch richtig Kohle und dann müssen sie den noch einkaufen mit
und der DFB ist massiv unter Druck. Steuerfahndung, Korruptionsverdacht, IM22, was gewesen ist, massive Vorwürfe.
Ja, sag mal, das zeigt doch nur, wie korrupt das ganze Zeug ist. Völlig krank. Ist doch vollkommen krank, ja. Der Effenberger hat übrigens gesagt, naja, der Klopp ist schon gut, das ist keine Frage. Und der hat auch was erreicht, ne, mit den ganzen Erfolgen und so weiter. Aber er sagt, man darf nicht vergessen, das war dann auch immer mit viel Geld verbunden, weil dann konnte er sich die Leute kaufen,
einkaufen,
damit er daraus eine Mannschaft
Manchester
hat. Bei der Nationalmannschaft
musst du
mit dem leben, was du hast. Und da musst du dir dann erstmal beweisen, ob du aus dem was machen kannst. Das ist aber, wenn er es kann, ist auch sein zugestanden. Also, aber wie gesagt, es ist auch wieder nur eine Geldfrage. Ablöse und dann nachher, was er verhaben will und so weiter. Also was auch immer.
Das wird ein teurer Spaß.
Ja, aber du siehst ja, wir haben das Geld zwar nicht, aber die 140 Milliarden für die Ukraine, wo wir wahrscheinlich dann 80 oder 100 geben, das haben wir auch nicht, aber das wird jetzt irgendwo rausgeschwitzt. Und wenn wir es als Schulden dann schön verteilt über die nächsten 100 Jahre, dann...
Das dauert keine 100 Jahre.
Nein, so wird die Rechnung doch gemacht, damit das nicht so auffällt.
Geht nicht auf. Ja. In den nächstes Jahr, glaube ich, 27 wird ein ganz entscheidendes Jahr. Einmal innenpolitisch, weil dann werden die Wahlen im Osten durch sein. Mal sehen, was dann da rauskommt, was das Konsequenzen hat für das politische System in der BRD. Aber viel dramatischer ist ja, was außen passiert. Italien wählt, Spanien, Frankreich und Polen wählt. Mhm. Also mehr wie ein Viertel der europäischen Bevölkerung steht vor einem dramatischen Wechsel der Regierungsparteien. So, Macron wird die Wahl nicht mehr gewinnen.
Naja, aber
Tusk sich hält, weiß keiner.
Es wird einen Rechtsruck geben, das wird einfach noch rechter werden. Das ist gegenwärtig die Stimmung, also dass die ganze Entwicklung in die Richtung geht, mehr national. Aber das ist im Grunde genommen auch ein Ausdruck der Krise der Europäischen Union. Die Europäische Union ist am Ende. Sie ist ferngesteuert von amerikanischen Interessen. Green Deal und all das, was sie gemacht haben, auch die Deindustrialisierung von Gesamteuropa, speziell auch von Deutschland, die Veränderung in der Energiepolitik, sich von Russland abzuklemmen, dann auch von China sich zu verabschieden und sie als Konkurrenten zu sehen statt als Partner. Das ist eine Entwicklung, die geht einfach in die Grütze. Da ist nichts mehr zu retten. Also entweder es wird umgedacht und deswegen müsste es nochmal...
Schnell
entdecken. Ja, dann müssten wir europaweit sagen, hier, auf mit dem Scheiß. In Wirklichkeit müsste es sogar raus aus der EU, raus aus der NATO. Ja, weil die kostet ja nur Geld. Und das bringt ja nichts. Die entscheiden in Brüssel, was wir dann hinterher machen müssen und bezahlen müssen, was dann auch.
Tja, also wir stehen vor großen Umverteilungskämpfen. Das geht jetzt los. Das klingt jetzt richtig.
Ja, ich habe immer gesagt, am Ende geht es ums Geld. Und wenn es den Leuten jetzt wirklich ans Eingemachte geht,
reagieren sie.
der Mittelstand wird zerstört. In Deutschland wird der Mittelstand zerstört. Und du siehst ja diese nicht abreißende Information, wer wann, wo, wie pleite macht. Und da geht es immer um, manchmal um Hunderte, manchmal um Tausend. Und wie bei VW. VW kann sich nur über die Zeit retten.
Mit chinesischer Kooperation, ne?
Nö. Ja, jetzt erstmal mit Pistorius, dass man in Wolfsburg Kübel baut. Das ist Rüstung, Rüstungsindustrie.
Daimler will ja auch in die Rüstungsindustrie.
Ja, natürlich. Und nur mit Pump. Das wird ja mit nicht vorhandenem Geld bezahlt. Und dann können die eine Zeit lang sagen, jetzt geht es uns wieder gut, weil der Staat hat uns jetzt, gibt uns Geld für Sachen, die ja nichts bringen. Also die müssten dann ja normalerweise an der Front zerstört werden, damit sie dann wieder weiter neue Autos machen. Das ist, spricht alles für Krieg. Und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, sehe ich ja gerade, die sind fast panisch, dass sie sagen, Mensch, das läuft ja auf den Krieg hinaus. Und du siehst ja, die Russen haben auf das, was wir jetzt mit der Lavrov sagt, Europa führt Krieg gegen Russland. Das stimmt auch. Und jetzt haben sie da bis nach Moskau und Leningrad und weiß ich wo überall. Und die ganzen Raffinerien haben sie jetzt beschossen. Und jetzt reagiert ja offensichtlich Moskau. Jetzt wird Kiew angegriffen. Die haben gestern Nacht, glaube ich, 24 Städte in der Ukraine.
Das eskaliert jetzt.
Also, das wird jetzt einfach
also
schlagen.
Die Grenzen sind, also in den nächsten 8 Wochen fallen die Grenzen der kriegischen Auseinandersetzung. Und da wird auf alles geballert, links und rechts.
So. Ja, das wird ja groß. Es gibt ja eine große Diskussion, ab wann bist du Kriegspartei? Ne? Und nach russischer Auffassung und wahrscheinlich auch nach dem Völkerrecht ist es so, dass derjenige, der zum Beispiel die Waffen produziert, wie wir jetzt in Deutschland auch da in Hanau und in München, dass wir auch denen logistische Unterstützung geben, dass wir auch im Grunde die ganze Logistik über die Satellitenkoordination, das bezahlen wir. Den Starlink
von Musk, die
Bundesrepublik.
Und muss dann finanziert werden.
Ja, damit sind wir Kriegspartei. Und jetzt denke ich, die hoffen, also die Kriegstreiber in der NATO, die hoffen, dass die Russen sagen, ja, wenn die Kriegspartei sind, hauen wir da mal einen in Hanau rein. Und dann haben sie den Grund, sagen, hier siehst du, die Russen kommen, haben wir euch gesagt, die Russen kommen. Und obwohl sie nach dem Völkerrecht möglicherweise das Recht hätten, da diese Vergeltung zu machen, nachdem ja, die Europäer
ich sag's immer wieder,
die Logistik
so,
für
so
die
so kann es nicht weitergehen. Du kennst von Christopher Clark hier das Buch zum Ersten Weltkrieg, Schlafwandler,
ja.
Wo er so herrlich beschreibt, wo keiner wollte den Krieg, aber so da ein bisschen und da ein bisschen und bumm, und dann hatten wir den 1. August, 2. August und da war der Weltkrieg da.
Ja, das, aber ich hatte ja vor ein paar Tagen das Gespräch mit Dieter Dehm, wo wir uns darüber unterhalten haben, über BSW schreibt der AfD da einen Brief
oder was Zusammenarbeit.
Aber das ging letztendlich um die Frage, was ist mit der Friedensbewegung? Ne?
De facto ist die tot, die
Friedensbewegung. Ja, und da waren wir uns der Meinung, natürlich, es muss mindestens mal wieder 250.000 Leute müssen auf die Straße gehen, die für Frieden sind. Also es muss ein Bedürfnis sein, zu sagen, Schluss mit dem. Es darf nicht so weitergehen.
Zurzeit sieht es auch nicht so aus.
Nee, das ist genau. Aber das liegt natürlich daran, dass das Netzwerk, was früher die Friedensbewegung ausgemacht hat, ist unterwandert worden, ist von diesen ganzen. Und übrigens, bei der Geschichte jetzt da am Wochenende, da hat doch, ich glaube, die Berliner Zeitung oder wer das war, veröffentlicht, was die ganzen Organisationen, die zum Widerstand gegen den Parteitag der AfD aufgerufen haben, was die für Unterstützung kriegen. 8,3 Millionen kriegen die,
ja,
was gegen rechts.
Wenn man das jetzt sieht, wie die jetzt die aktuelle Rechtslage ist in Deutschland, dass politische Organisationen, gesellschaftliche Organisationen dürfen sich nicht parteipolitisch äußern. Das ist die aktuelle Rechtslage nach Gesetz. So, dann kann man sagen, okay, wir haben eine andere Situation, Deutschland, Recht ist überholt, aber dann müssen sie es auch dann beseitigen. Ja, konsequent dann sagen, jede Organisation, die sich politisch äußert, kriegt ab sofort Geld in Deutschland. Dann wäre es konsequent.
Ja, ja, aber das ist natürlich nicht gewollt. Gewollt ist, dass das, was man jetzt zurzeit hat, im Grunde die größte Oppositionspartei mit diesem Bündnis, was mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, zu bekämpfen. Das ist im Grunde genommen, und das verkauft man dann als die Demokratie verteidigen. Und die Demokratie wird gegenwärtig wirklich verteidigt, indem man versucht, die Demokratie abzuschaffen, indem man die freie Meinungsäußerung begrenzt, indem Leute, die eine andere Meinung haben, die einem nicht passt, dann niedergerissen werden und mit Füßen getreten werden, gegen Kopf und so weiter. Und selbst wenn die einem nicht passen und die rechtslastig sind, aber das ist keine Art und Weise der Auseinandersetzung.
Ja, wir verlassen langsam den demokratischen Bewegungsraum. Das ist so meine Befürchtung, dass das weiter eskalieren wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Guck doch in die Geschichte der Weimarer Republik an. Wie ging es zwischen Kommunisten und Faschisten los am Anfang? Am Anfang, die sind marschiert, die sind, am Ende gab es dann die Saalschlachten.
Ja, die gibt es jetzt wahrscheinlich sogar schon im Krankenhaus. Da gibt es ja sogar Tote. Also ich lese ja jetzt nur noch, also jeden Tag gibt es irgendeine Messerstecherei und so weiter und dann mit irgendwelchen Streit auf der Straße. Also wir sind in einer gewissen Verrohung auch der Umgangsformen. Das merkt man insgesamt. Das muss sich ändern. Wir müssen wieder aufeinander achten. Wir müssen wieder miteinander reden. Und vor allem, wir müssen wieder zuhören und nicht einfach sofort zuschlagen.
In diesem Sinne beenden wir unser heutiges Gespräch.
Wir schlagen nicht zu.
Genau. Ja, das läuft nicht, Basti. Ja, das läuft nicht. Wenn wir den Wagen gewinnen, davon gehe ich mal. Aber